SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ein neuer Bischof für Chur. Josef Maria Bonnemain gilt als Mann von Opus Dei, als konservativ und gleichzeitig als offen. Wie geht das? Ein neuer Reformator für Kosovo. Albin Kurti wurde wegen Tränengasanschlägen im Parlament gerichtlich verurteilt. Nach dem Wahlsieg jetzt will er sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzen als Premier. Pierre Mode kämpft vor Gericht, der frühere Staatsrat, und seine Argumente für die Einladung nach Abu Dhabi. Und um eins die Entscheidungshilfe für Sie: Was spricht für eine EID, was dagegen? Die Abstimmungskontroverse um eins mit Christa Markwalder, FDP, und Sibel Arslan von den Grünen. Zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Die katholische Kirche sorgt in der Schweiz meist in einem Bistum für Diskussionen oder auch für Proteste, im Bistum Chur. Jetzt hat das Bistum einen neuen Bischof. Es ist Joseph Maria Bonnemain, ernannt vom Papst persönlich. Und Bonnemain ist Mitglied des erzkonservativen Ordens Opus Dei, gilt allerdings als gesprächsbereit. Nicole Freudiger von der Religionsredaktion, was heißt denn das genau?
Ja, das heißt, dass Joseph Maria Bonnemain ein offener Mensch ist, der auf andere zugeht, auch auf solche, die eine andere Meinung vertreten. Er ist zudem schon lange dabei, kennt das Bistum gut, er war lange Spitalseelsorger, kennt also auch die Nöte der Leute. Zudem ist er Sekretär des Fachgremiums für sexuelle Übergriffe bei der Bischofskonferenz und er spricht in seinem Grußwort ausdrücklich auch die Frauen und die Basis an. Das spricht für einen neuen Wind im Bistum Chur. Aber eben, er hat Wurzeln bei Opus Dei, das ist wirklich der ultrakonservative Ableger der römisch-katholischen Kirche. Die predigen etwa noch auf Latein, also progressiv ist der neue Bischof von Chur sicher nicht.
Damit wir sehen, welchen Spagat er schaffen muss, worüber denken denn Progressive und Konservative im Bistum Chur unterschiedlich, ganz konkret?
Ja, also das Bistum Chur ist ja eine Hochburg der Konservativen, eine der letzten in Westeuropa. Vergangene Bischöfe wie Vitus Wanda haben zum Beispiel immer wieder das duale System in Frage gestellt, dass es in der Schweiz neben den Bistümern also noch die demokratisch organisierte Landeskirche gibt. Hier ist von Joseph Maria Bonnemain sicher eine Entspannung zu erwarten, weniger Kritik und eine bessere Zusammenarbeit. Weitere Knackpunkte waren in der Vergangenheit das Thema Abtreibung oder die Rolle der Frauen in der Kirche. Hier gilt es noch abzuwarten, wie sehr der konservative Joseph Maria Bonnemain auf die liberalen Katholikinnen und Katholiken zugeht. Sicher ist, in den Pfarreien des Bistums Chur werden auch weiterhin Frauen predigen. Ohne sie geht das gar nicht. Die Frage wird sein, ob der neue Churer Bischof eher darüber hinwegsieht als seine Vorgänger.
Was erwarten Sie?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke, weil er eben gesprächsbereit ist und eben auch in seinem Grußwort schon gesagt hat, er will die Spannungen und die Gräben zuschütten, denke ich, wegsehen ist sicher eine Option.
Im letzten November hätte das Domkapitel den Bischof wählen sollen aus seiner Dreierliste. Auch der Name Bonnemain stand damals drauf. Doch offenbar waren der konservativen Mehrheit alle drei Kandidaten zu liberal. Welche Folgen wird dies jetzt haben für die Zusammenarbeit des neuen Bischofs mit dem Domkapitel?
Ja, was die konservative Mehrheit im November gemacht hat, das war wirklich ein Affront und eine, wie sich heute zeigt, auch der kontraproduktiv war. Martin Grichting, der starke Mann dieser Konservativen, der sprach damals vor der Wahl von einer feindlichen Übernahme, falls einer der drei Männer auf der Liste gewählt würde. Und auf dieser Liste stand eben auch Joseph Maria Bonnemain. Hier haben die Konservativen den neuen Bischof also frontal angegriffen und ich denke, da wurde viel Geschirr zerschlagen. Es ist also denkbar, dass eine Zusammenarbeit hier nicht mehr möglich ist, dass die alte konservative Garde unter dem neuen Bischof also gehen muss. Das wäre eine Chance für das Bistum, die Gräben tatsächlich zu überwinden.
Gibt es schon konkrete Reaktionen auf die Wahl und vielleicht solche Hinweise, wie Sie jetzt gesagt haben?
Ja, die Reaktionen, die sind sehr positiv. Zum Beispiel aus Zürich, Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Redding, das ist sozusagen die Regierungschefin der römisch-katholischen Kantonalkirche in Zürich, die sagte gegenüber Radio SRF, Joseph Bonnin sei tatsächlich ein Brückenbauer. Sie hat ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet und damit eben genau das, was man sich in Zürich immer gewünscht habe. Und hier zeigt sich eben, wie wichtig diese Zusammenarbeit tatsächlich ist. Das mag vielleicht nach wenig klingen, aber dieses Zusammenarbeiten, dieses einander zuhören, das ist eben ganz zentral im Konflikt zwischen Zürich und dem Bistum Chur. Und es geht hier tatsächlich stärker um den Ton und weniger um die Frage konservativ oder progressiv.
Die Gläubigen dürfen offenbar hoffen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Nicole Freudiger. Die weiteren Nachrichten in der Übersicht hat nun Dominik Brandt.
In der Schweiz sind bisher knapp 2400 Ansteckungen mit der sogenannten britischen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Dies teilt das Bundesamt für Gesundheit auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA mit. Dies sind rund 800 Fälle mehr als vor einer Woche. Allerdings werden positive Corona-Tests nicht in allen Kantonen in gleichem Maß auf Mutationen untersucht. Der Frauendachverband Allianz-F empfiehlt die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot abzulehnen. Die Initiative stelle eine Bevormundung von Frauen dar, schreibt Allianz-F in einer Mitteilung. Um die Selbstbestimmung von Frauen in patriarchalen Strukturen zu stärken, brauche es statt Verboten eine konsequente Gleichstellungs- und Integrationspolitik, so der Frauendachverband. Bundesrat und Parlament empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Die Schweizer Armee will mehr Frauen und startet dafür ein Pilotprojekt. Neu können sich Soldatinnen nach einem Auslandeinsatz direkt in die Milizarmee einteilen lassen, ohne zusätzlich die Rekrutenschule absolvieren zu müssen. Bislang war dies nicht möglich. Die Armee wolle das Wissen und die Fähigkeiten dieser Frauen weiter nutzen, heißt es in einer Mitteilung. Bisher hätten sich 11 von 28 Frauen im Auslandeinsatz dafür gemeldet. In Burma bleibt die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi vorerst in Haft. Ein Gerichtstermin sei von heute auf Mittwoch verschoben worden, melden Nachrichtenagenturen. Zudem sind bei einer Großkundgebung in der Stadt Mandalay offenbar Schüsse gefallen. Auf Bildern in sozialen Medien waren blutende Menschen zu sehen. Ob die Sicherheitskräfte scharfe Munition oder Gummigeschosse verwendeten, ist nicht klar. 2 Wochen nach dem Militärputsch hatte die Armeeführung die Militärpräsenz am Wochenende massiv verstärkt. Zum Sport: An der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo haben die Frauen und die Männer den ersten Teil der Kombination absolviert, den Super-G. In beiden Rennen hat die Schweiz Chancen auf eine Medaille. Bei den Männern führt der Kanadier James Crawford. Loic Meyer, Luca Erni und Gino Gavietzel liegen auf den Plätzen 6, 7 und 8. Bei den Frauen führt die Italienerin Federica Brignone. Beste Schweizerin ist Michelle Gysin auf dem 5. Zwischenrang. Die Frauen starten um 14.10 Uhr zum entscheidenden Slalom, die Männer um 15.20 Uhr. Und das Wetter: Heute Nachmittag werden die Wolken auf der Alpen-Nordseite dichter und lokal kann es kurz nass werden. Morgen fällt gebietsweise zunächst Regen oder in den Bergen Schnee. Im Laufe des Tages wird es überall recht sonnig. Die Temperatur erreicht heute im Norden 2 Grad und morgen gibt es in der ganzen Schweiz Höchstwerte um 9 Grad.
In Genf steht Regierungsrat Pierre Modet ab heute vor Gericht. Im Zentrum steht die Luxusreise mit seiner Familie nach Abu Dhabi, zu der er sich einladen ließ. Die Staatsanwaltschaft wirft Pierre Modet Vorteilsannahme vor. Barbara Kolpi, Sie beobachten den Prozess. Wie ist denn Pierre Modets Verteidigungstaktik?
Die Strategie wollte er und seine Anwälte im Vorfeld natürlich nicht offenlegen, aber sie wollen beweisen, dass es bei der getätigten Reise keine Vorteilsannahme gab. Eine konkrete Gegenleistung gab es nicht, aber diese braucht es auch nicht zwingend für eine Verurteilung. In der Anklageschrift spricht die Staatsanwaltschaft von der Möglichkeit, dass diese Reise mögliche Vorteile bringen könnte in seinem Amt, und diese Vorwürfe versucht Pierre Modet zu entkräftigen.
Pierre Modet ist mittlerweile im Gericht anwesend. Wie wirkt er auf Sie?
Er hörte den Ausführungen mit sehr ernster Miene zu. Er ist auch schon sehr früh erschienen heute Morgen. Da ging die Taktik nicht auf. 40 Minuten vor dem Prozessauftakt waren trotzdem schon alle Medienleute versammelt. Er lief dann sehr selbstbewusst und entschlossen in den Genfer Justizpalast, ohne ein Wort zu verlieren oder Fragen zu beantworten.
Auch ein Regierungsrat handelt nie ganz allein. Heute Morgen wurden dementsprechend auch Mitarbeiter von Pierre Modet befragt. Was ist denn dabei herausgekommen?
Befragt wurde der ehemalige Leiter der Genfer Handelsaufsicht. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, er habe einer Bar die Betriebserlaubnis erteilt, obwohl das Dossier unvollständig war. Brisant dabei: einer der Geschäftsmänner, der die Reise nach Abu Dhabi mitorganisiert hatte, war der Inhaber der Bar. Und heute hat der Angeklagte ausgesagt, dass das Dossier von oberster Stelle angeschaut wurde und er angewiesen wurde, die Erlaubnis zu erteilen, eben trotz der fehlenden Dokumente, angewiesen vom Stabschef von Pierre Modet, der ebenfalls auf der Reise nach Abu Dhabi dabei war. Und oberster Chef ist ja eben Pierre Modet. Und in dieser Bar hat er auch seinen 40. Geburtstag gefeiert. Also es tönt nach einer Nebengeschichte, aber sie zeigt, wie verstrickt eben und auch befreundet Pierre Modet mit den beiden Geschäftsmännern, die die Reise organisiert hatten, ist. Und dass er gemäß Aussage des Mitarbeiters zum Wohle seiner Freunde Einfluss genommen hatte auf seine Mitarbeiter.
Der Prozess geht ja jetzt weiter. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick in die nähere Zukunft. Pierre Modet kandidiert ja wieder für den Regierungsrat. Welche Chancen hat er da? Politisch, aber natürlich auch juristisch.
Ja, hält er Wort, dann würde er bei einer Verurteilung sofort zurücktreten, respektive nicht mehr kandidieren. Den Rücktritt hat er angekündigt, aber wie Sie gesagt haben, er ist Kandidat für seine eigene Nachfolge. Ein Freispruch würde ihm sicher einen Schub geben und Pierre Modet macht viel Wahlkampf und geht direkt auf Stimmenfang. Er hat zum Beispiel eine Anlaufstelle eingerichtet, in denen er Menschen berät, die wegen Covid wirtschaftlich geschädigt sind. Er glaubt natürlich an seine Chancen, aber ich sehe sie als sehr gering an, auch zudem, weil die Konstellation der anderen Kandidaten, die Kandidatur von Pierre Modet schmälert, also das rechtsbürgerliche Lager, tritt mit drei weiteren Kandidaten an, seiner ehemaligen Partei der FDP, SVP und GLP. Und deshalb werden die besten Chancen der grünen Kandidatin eingeräumt, da auch die SP diese Kandidatur unterstützt.
Danke für diese Einschätzung und Einordnung, Barbara Kolpi. Sie bleiben natürlich für uns dran. Genau, und so geht es hier weiter im Rendezvous. Was heißt Selbstbestimmung im Kosovo? Oder wohin Albin Kurti das Land führen will? Was heißt ein Freispruch im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump für die Geschichtsschreibung? Und Atomkraft wird auch für Grüne anziehend. Das Umdenken im Norden Europas. Es soll sich einiges verändern im Kosovo. So ist das Resultat nach der Parlamentswahl wohl zu verstehen. Die Reformbewegung Vete Vendosje von Albin Kurti hat 48% der Stimmen geholt. Der frühere Bürgerrechtler Kurti hat vor allem jüngere und unverbrauchtere Politiker um sich geschart. Weit abgeschlagen dagegen liegt die langjährige Regierungspartei PDK, die aus der Bürgerkriegsmiliz UCK hervorgegangen war. Frage an Auslandredaktor Christoph Wüthrich. Albin Kurti machte sich einst stark dafür, Kosovo mit Albanien zu einem Grossalbanien zusammenzuschließen. Im Parlament warf er Tränengas, als Abstimmungen nicht so liefen, wie er sich das vorstellte. Darum gibt es Stimmen, die in ihm nicht einen lupenreinen Demokraten sehen. Was ist in dem Zusammenhang von Albin Kurti zu erwarten?
Von ihm ist zu erwarten, dass er tatsächlich seine volle Kraft in den Kampf gegen die Korruption setzen will. Und der Kampf gegen die Korruption ist eine so große Sache, dass daneben nicht viel Zeit für anderes bleibt. Und dass er eine extrem nationalistische Politik verfolgen könnte, dass er den Anschluss von Kosovo an Albanien tatsächlich konkret anstreben würde. Diese Ängste hat er eigentlich schon vor anderthalb Jahren bei den letzten Wahlen ziemlich glaubwürdig ausgeräumt. Er ist zu den Plänen auf Distanz gegangen und hat damit auch mehrere europäische Regierungen überzeugt. Die haben ihn dann unterstützt und für ihn lobbyiert, als die alten Seilschaften, unterstützt von den USA, gegen ihn intrigiert haben und ihn nach nur 50 Tagen im Amt wieder aus dem Amt gekippt haben.
Albin Kurti durfte ja jetzt nicht kandidieren fürs Parlament. Darf er jetzt trotzdem zum Beispiel Premier werden?
Eigentlich ja, das haben mir alle Experten in Kosovo gesagt, die ich danach gefragt habe. Es gibt keine festgeschriebene Regel, die sagt, dass man zuerst ins Parlament gewählt werden muss, wenn man Premierminister werden will. Es gibt die Regel, dass man nicht ins Parlament gewählt werden darf, wenn man in den letzten 3 Jahren rechtmäßig verurteilt worden ist. Und Kurti ist verurteilt worden zu einer bedingten Gefängnisstrafe, weil er im Parlament Tränengas eingesetzt hat. Aber diese Regel betrifft eben nur die Wahl ins Parlament und nicht die Wahl zum Premierminister.
Der Bewegung Vete Vendossie dürfte auch Spitzenpolitikerin Vjosa Osmani zum Sieg verholfen haben. Sie hatte ja vor der Wahl noch kurzfristig die Partei gewechselt. Welche Rolle spielt denn sie in Zukunft?
Vjosa Osmani spielt eine sehr wichtige Rolle. Sie hat die Partei gewechselt, weil ihre alte Partei es nicht geschafft hat, sich von korrupten Seilschaften zu lösen. Und weil diese alte Partei die Koalition mit Kurti nach sehr kurzer Zeit gleich wieder verraten hat. Viele Stimmen, mit denen Kurti jetzt seine Sitzzahl im Parlament verdoppelt hat, das sind Stimmen, die Vjosa Osmani von ihrer vorherigen Partei mitgebracht hat. Und diese Wählerinnen und Wähler, die wollen Kurtis Kampf gegen die Korruption unterstützen, aber Kurti ist für sie nicht erste Wahl. Wenn Kurti plötzlich doch undemokratische Züge annehmen sollte, dann würden ihm diese Leute als Erste wieder davonlaufen. Vjosa Osmani ist in dem Sinn eine Art Sicherung, die dafür sorgt, dass Kurtis neue Regierung eine breitere Meinungsvielfalt vertritt.
Sie haben es gesagt, innenpolitisch wollen die Wahlsieger gegen Korruption vorgehen und neue Arbeitsplätze schaffen. Was ist denn zu erwarten in Bezug auf Serbien? Kann es da eine Annäherung geben?
Sicher werden die internationalen Vermittler aus der EU und aus den USA versuchen, die Gespräche sehr bald wieder in Gang zu bringen. Aber seit Jahren kommt die Sache nicht vom Fleck. Die bisherigen Machthaber in Kosovo und auch der fast allein entscheidende Präsident in Serbien, Aleksandar Vučić, die haben immer den Vermittler gegenüber so getan, als ob sie Fortschritte wollten, aber ihre Taten sprachen eine gegenteilige Sprache. Mit Kurti wird es jetzt sicher nicht einfacher. Er sagt klar, dass es für ihn nur gleichberechtigte Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo geben kann, dass Serbien die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz anerkennen muss. All das zusammen bedeutet, dass es in näherer Zukunft aber kaum zu größeren Fortschritten kommen kann.
Sagt Auslandredaktor Christoph Wüthrich im Rendezvous. Die Zeit 13 Minuten vor 1. Die Hoffnungen in den USA waren auf beiden Seiten groß und diametral unterschiedlich. Die einen hofften auf Schuldspruch, gewonnen haben die anderen. Jene, die auf einen Freispruch im Impeachment-Verfahren gegen Ex-Präsident Trump gehofft hatten. Die Zweidrittelmehrheit, die es im US-Senat für einen Schuldspruch gebraucht hätte, ist nicht zustande gekommen. Und jetzt? Wie wird man an den 6. Januar und an das Verhalten von Donald Trump zurückdenken nach diesem Resultat? Unser Korrespondent Matthias Kündig hat darüber mit dem Historiker Timothy Naftali gesprochen, dem früheren Direktor der Richard Nixon Präsidentenbibliothek.
Auch wenn der Freispruch von Anbeginn feststand, das Impeachment-Verfahren im Senat sei eine absolute Notwendigkeit gewesen, sagt Historiker Timothy Naftali.
No president until Donald J. Trump had attempted to prevent the peaceful transfer of power to his successor.
Vor Trump habe noch nie ein US-Präsident versucht, den friedlichen Machtwechsel zu verhindern. Das Amtsenthebungsverfahren im Senat habe es nun ermöglicht, die Republikaner zu zwingen, sich mit den Taten Trumps, ihrem gescheiterten Idol, auseinanderzusetzen.
The impeachment was a way of forcing the Republican Party to come to terms with what their fallen idol had done.
Das habe zwar bei einigen durchaus gewirkt, aber viele hätten noch immer Angst vor der eigenen Wählerbasis, die sich von Trumps Lügen habe verführen lassen.
What's missing right now are Republican influencers, with the exception of the few that voted against Trump, who are willing to actually say, you know, we made a mistake. Trump wasn't good for our party. We're not authoritarian.
Es fehle noch an republikanischen Führungsfiguren, die öffentlich eingestehen, dass Trump die Partei in die falsche Richtung gelenkt habe, sagt Historiker Naftali. Viele Republikaner möchten nun nach dem Freispruch am liebsten das Kapitel für beendet erklären und vorwärts schauen. Doch das beseitige die Ursachen der Gewalt vom 6. Januar nicht.
I don't think moving on is a solution to the problem of disinformation.
Auslöser für die Radikalisierung von Trumps Anhängerschaft und deren Sturm auf das Kapitol seien die Desinformation, die Lügen des Präsidenten gewesen, nämlich dass Trump durch Betrug um seinen Wahlsieg gebracht wurde. Dem müssten die Republikaner nun ganz entschieden entgegentreten. Denn sonst gäbe es wieder, wie zum Beispiel nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, Mythenbildung. Damals hätten die Politiker es zugelassen, dass in den Südstaaten der Mythos der Lost Cause Wurzeln schlagen konnte. Die falsche Überzeugung, dass nicht die Sklaverei die Ursache für den Bürgerkrieg war und die Anführer der abtrünnigen Südstaaten nicht Rassisten, sondern Freiheitskämpfer waren. Dieser Mythos, diese Desinformation habe Jahrzehnte der Rassentrennung zur Folge gehabt und wirke noch bis heute nach.
That disinformation, the lost cause, lasted, actually has lasted to this time.
Ausdruck davon seien zum Beispiel die Kampffahnen der konföderierten Südstaaten, die von Trump-Anhängern im Kapitol geschwenkt worden seien. Nun bestehe die Gefahr, dass sich in einem Teil der Bevölkerung ein neuer Mythos festsetze, die Lüge vom Wahlbetrug.
My concern is that we will see the development of a lost cause lie about 2020, which will further skepticism among some Americans about the honesty of our electoral process, which means the honesty of our democracy.
Wenn große Bevölkerungsgruppen die Ehrlichkeit der Wahlen in Zweifel ziehen, dann untergrabe dies den Glauben an die Demokratie. Es sei nun deshalb an den Republikanern, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern überall im ganzen Land, der Anhängerschaft Trumps klarzumachen, dass ihr Idol sie angelogen hat. Denn solange die Menschen in unterschiedlichen Realitäten lebten, sei eine Debatte darüber, was am 6. Januar passiert sei, gar nicht möglich.
When you have separate databases, separate realities, then you can't even have this debate. Then people are talking to themselves.
Derzeit erkenne er bei den Republikanern wenig Bereitschaft, sich dieser Aufgabe zu stellen, sagt Historiker Timothy Naftali. Und das mache ihm Sorgen.
I'm worried because correcting the effect of Trumpism is a generational problem for this country.
Die negativen Auswirkungen des Trumpismus zu beheben und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen wiederherzustellen, werde eine ganze Generation beschäftigen. Das Impeachment sei erst der Anfang dieser Arbeit gewesen, nicht dessen Ende.
Und von den USA zurück nach Europa. Atomkraftwerke gelten in den meisten europäischen Ländern als Auslaufmodelle. Nicht so in Finnland. Das nordische Land setzt weiterhin auf Atomstrom. In diesen Tagen erhält das erste neu gebaute AKW in Europa seit vielen Jahren die Betriebsbewilligung. Und ebenfalls in diesem Jahr eröffnen die Finnen das weltweit erste Endlager für hochradioaktive Abfälle. Bemerkenswert dabei ist, die Grüne Partei Finnlands unterstützt den Ausbau der Atomkraft. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Leicht fällt Finnland die Umstellung von fossilen auf nicht fossile Energieträger nicht. Lange setzte das Land nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Lieferung von Kohle, Öl und Gas aus der benachbarten Sowjetunion. Dann wurden mit Unterstützung Moskaus in den 70er Jahren 4 Atommeiler gebaut. Sie versorgen das nordische Land bis heute mit gut einem Drittel der benötigten Elektrizität. Doch während die meisten anderen europäischen Staaten seit der Jahrtausendwende einen Einstieg in den Ausstieg beschlossen, wählte das nördlichste EU-Mitgliedsland mit gut 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern einen anderen Weg. Es beschloss im Jahre 2002 den Bau eines neuen Atomkraftwerkes. Und das in einem Land, in dem die Grüne Partei, traditionell der Atomenergie wenig positiv gesinnt, als erst in Europa seit 1995 der nationalen Regierung angehört. Zweimal haben die Grünen in der Folge wegen umstrittenen Beschlüssen in Sachen Atomenergie die große finnische Koalition verlassen, um dann jeweils nach den nächsten Wahlen wieder einzutreten. Unterdessen, so betont der grüne Parlamentsabgeordnete, Atte Harjanne habe sich seine Partei ein pragmatischeres energiepolitisches Programm verpasst.
We updated our political program and what we say there now is that we're open towards all kinds of low carbon energy production.
Wir befürworten jetzt alle kohlenstoffarmen Energiequellen. Dazu gehört auch die Nuklearenergie, sagt der Politiker und Klimaforscher. Konkret steht nun Finnland vor zwei größeren Meilensteinen. Soeben wurde bekannt, dass das erste neu gebaute Atomkraftwerk Europas seit 25 Jahren in genau einem Jahr ans Netz gehen darf. Gleichzeitig wird im Untergrund in der Nähe des neuen Atommeilers das erste Endlager weltweit für hochradioaktive Atomabfälle gebaut. Damit sind auch aus Sicht der finnischen Grünen die Voraussetzungen dafür geschaffen, mit Hilfe der Kernenergie die Umstellung auf nicht fossile Energieträger zu schaffen.
We have good path we're taking. We're looking both on nuclear, we're looking other low emissions.
Wir sind auf gutem Wege mit unserer Energiepolitik, sagt der grüne Abgeordnete im finnischen Parlament, Ate Harjanne. Der finnische Weg zur klimaneutralen Energieproduktion hat aber auch Kosten. Alleine der Bau des neuen Meilers in Olkiluoto, der fast 15 Jahre lang gedauert hat, kostete bislang fast 10 Milliarden Franken. Es ist, so hat eine finnische Zeitung unlängst ausgerechnet, damit das zweiteuerste Gebäude der Welt, nach dem Abrei Al-Bayt Hotelkomplex im saudischen Mekka, das 12 Milliarden gekostet hat.
Kurz vor eins im Rendezvous, wir geben einer bedrohten Art Raum, einer bedrohten Mundart.
Es ist ein Spruch, wo man Gott unter Freunden reden, Witz machen. Ein Spruch von der Freundschaft, ein Spruch vom Herz.
Haben Sie es erkannt? Das war Elsässisch, auch Elsässerdeutsch genannt. Die Sprache ist vom Aussterben bedroht. Nur rund 5% der elsässischen Bevölkerung sprechen noch Elsässisch. Französisch überwiegt. Teresa Delgado über eine Region und ihre sprachliche Identität.
Ich heiße Kempf, Jean-Noël ist mein Vorname. Man nennt man euch Jean.
Jean-Noël Kempf, alias Shang, unterrichtet Elsässisch online in einem virtuellen Raum auf Facebook. Auf Elsässisch heißt das Frotzbüch.
Frotzbüch ist auf Facebook Face, Frotz und Büch, Buch.
Der 48-Jährige gehört zur letzten Generation im Elsass, die noch mit Elsässisch aufgewachsen ist.
Das Elsässische hat etwas Besonderes. Man kann Gefühle besser aussprechen auf Elsässisch. Das ist ein Herzspruch.
Eine Herzsprache, die einige wenige noch immer lernen wollen. Gruppenanruf auf Facebook, also Frotzbüch.
Hallo.
Doch warum eine Sprache lernen, die fast keiner mehr spricht? Kursteilnehmerin Justine erklärt es so. Als Kind habe ich mich geweigert, Elsässisch zu lernen. Jetzt finde ich das schade. Da hilft nur üben, üben, üben und elsässische Verben konjugieren. Zum Beispiel das Verb malen. Der Elsässisch-Lehrer macht es vor.
Donc, er mol, du molch, ach, c'est as molt, mer mola, er mola, c'est mola.
Verben pauken, damit eine Sprache nicht ausstirbt. Arno Duranton, Jurist an der Universität Straßburg, ist Spezialist für Regionalpolitik. Er sagt, der Tod des Elsässischen sei von Paris gewollt. Elsässisch hat stark abgenommen, so wie andere regionale Sprachen in Frankreich auch. Die französische Regierung mit ihrer zentralistischen Tradition wollte lange Zeit keine Sprachunterschiede. Neuerdings gibt es jedoch Hoffnung. Die Collectivité Européenne d'Alsace, kurz CEA. Mit der CEA hat das Elsass politisch gesehen wieder eine Stimme und die Region gewisse Sonderrechte, sagt Jurist Duranton.
Elle dispose de compétences supplémentaires.
Die Region genießt nun gewisse Sonderrechte. Zum Beispiel kann sie den Grenzverkehr selber verwalten, den Tourismus, die Straßen und die Zweisprachigkeit. Staatlich finanzierte Elsässischkurse in der Schule. Rein rechtlich gesehen ist das mit der Collectivité Européenne d'Alsace nun wieder möglich. Auch politisch ist der Wille da. Frédéric Bierry, Präsident der CEA, will sich stark machen für das Elsässische. Ich leide selbst darunter, die Sprache Goethes nicht zu beherrschen oder das Elsässische. Meine Großmutter hat es mir leider nicht beigebracht. Ich will das Erlernen dieser Sprachen unbedingt fördern, in den Schulen, im Gymnasium. Doch das Elsass wird das nicht alleine entscheiden können, denn es ist Teil der Großregion Grand Est. Diese muss zustimmen. Wie viel Eigenständigkeit darf es also sein für das Elsass und wie viel Identität, politisch, sprachlich? Elsässisch-Lehrer Jean-Noël Kempf nimmt es gelassen. Er wartet nicht auf Unterstützung von der Politik.
Wenn man wartet auf Politik, dann macht man nichts mehr.
Chang unterrichtet weiter Elsässisch, auf eigene Faust.
Teresa Delgado. Gleich eins im ersten und vierten Zeit für die Abstimmungskontroverse zur EID nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Brand.
Das Bistum Chur erhält einen neuen Bischof. Josef Maria Bonma ist von Papst Franziskus zum Bischof ernannt worden. Der 72-Jährige wird Nachfolger von Vitus Huonder, der vor knapp 2 Jahren zurückgetreten war. Die Schweizer Armee will mehr Frauen und hat dafür ein Pilotprojekt gestartet. Neu können sich Soldatinnen nach einem Auslandeinsatz direkt in die Milizarmee einteilen lassen, ohne wie bisher zusätzlich die Rekrutenschule absolvieren zu müssen. In Burma bleibt die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi vorerst in Haft. Ein Gerichtstermin und damit auch die Untersuchungshaft seien von heute auf Mittwoch verschoben worden, melden Nachrichtenagenturen. Derweil gibt es Medienberichte, wonach in der Stadt Mandalay am Rande einer Demonstration Schüsse gefallen seien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.